Für uns ist es kein Kompromiss. Für uns hat sich da ganz klar die SPD verkauft mit ihrem Anliegen, die ja ursprünglich auch den Paragraph 119a streichen wollte. Und die Rechtssicherheit, die da kommen wird, wird die sein, dass es nach wie vor verboten sein wird. Das kann man Rechtssicherheit nennen, wenn man möchte. Das finde ich krass. Es wird nach wie vor verboten sein, dass wir Ärztinnen und Ärzte unsere Informationen auf unserer Website zur Verfügung stellen. Das soll bestehen bleiben. Der Paragraph 219a verbietet unter der Überschrift Werbung, es geht ja nicht um Werbung, es ging nie um Werbung, es ging immer nur um Informationen. Und diese Informationen verbietet er, wenn sie von Fachleuten kommt, nämlich uns Ärztinnen. Wir sind die Gruppe, die die Frauen nicht informieren dürfen. Und jetzt soll vorgeschlagen werden, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Informationen ins Netz stellt. Das hätte sie schon längst tun können. Sie hätte ihrer Aufgabe da auch schon längst nachkommen können. Aber wir dürfen weiterhin nicht unsere Informationen ins Netz stellen. Und es ist auch noch nicht geklärt zwischen CDU und SPD. Die sind sich da uneins noch immer, ob wir überhaupt sagen dürfen, dass wir Abbrüche machen. Das heißt, es ist im Grunde ein Schritt zurück.
In der Reform steht auch, dass die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dann diese Informationen über Betroffene anbieten sollen, was Sie gerade erwähnt haben. Was würde das genau bedeuten?
Also das soll wohl so sein, dass diese Listen, die wir bereits seit Dezember 2017 fordern, wo wir gesagt haben, wenn schon die Situation für Frauen so schwierig ist, dass sie nicht gut an Informationen kommen, dann wollen wir wenigstens, dass Listen veröffentlicht werden seitens der Gesundheitsämter. Und diese Idee wurde aufgegriffen und soll jetzt dann über die Bundesärztekammer oder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erfolgen. Das Problem an diesen Listen ist, dass die in der Regel nicht vollständig sind, meistens auch nicht aktualisiert sind, weil nicht jeder Arzt, jede Ärztin möchte sich auf so eine Liste setzen lassen. Viele haben Angst, dann am Pranger zu stehen. Und deswegen sind diese Listen in der Regel in der Praxis für die Frauen auch keine große Hilfe. Und dann steht da auch nicht drauf, welche Methode führt die Ärztin durch, was ist das für eine Ärztin und so. Das steht da auf so einer Liste schon gar nicht drauf. Das heißt, Frauen werden nach wie vor dann irgendwelche Adressen abtelefonieren müssen und müssen sich da übel beschimpfen lassen. Bei mir kommen manchmal Frauen an, die haben 12 Adressen durchtelefoniert und haben wirklich viel erlebt, bevor sie dann hier bei mir herkommen in letzter, also so, ja, in letzter Not, weil sie sagen, na gut, die Frau Hähne kenne ich jetzt, ja. Und inzwischen ist es so, dass ich die Frauen halt eben abweisen muss, weil ich gar nicht mehr alles machen kann. Das ist einfach eine Katastrophe hier. Und das ist in vielen Landstrichen so. In Bayern, im Ostallgäu, da gibt es überhaupt niemand mehr. Oder die Leute sind 70 und hören demnächst auf. Und dann gibt es keine Ärzte mehr. Und das wird sich gar nicht ändern. Also wir haben da gar keine Verbesserung mit diesem sogenannten Kompromiss. Das ist kein Kompromiss, das ist eine Nullnummer.
Und Sie haben auch schon im Zusammenhang mit diesem Kompromiss erwähnt, dass da eine Enttäuschung von der SPD besteht. Die steht ja auch in der Kritik, dass sie weit hinter ihren eigenen Forderungen nach Abschaffung des Paragraphen zurückgeblieben ist. Und Teile der SPD und Mitglieder der Jusos fordern nun, die Abstimmung freizugeben und nach Gewissen entscheiden zu lassen. Was erwarten Sie sich denn von einer Entscheidung im Bundestag im Januar und explizit auch von der SPD?
Ich denke, dass muss ich jetzt erstmal setzen lassen. Also die Enttäuschung über diesen Kompromiss, wo so lange dran verhandelt worden ist, der letztlich kein Kompromiss ist, sondern Zugeständnis an die Lebensschutzorganisation, die muss ich jetzt erstmal ein bisschen setzen und da muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Die Mehrheit der Bevölkerung und die Mehrheit im Bundestag ist klar, die steht hinter mir und alle sagen, in einem modernen, demokratischen, freiheitlich-demokratischen Staat kann es nicht angehen, dass der Staat eine Zensur ausübt und ausgerechnet Fachleuten verbietet, Informationen Frauen zur Verfügung stellen, die sie dringend brauchen. Ja, und aber zulässt, dass so Abtreibungsgegnerseiten wie Babychaos, die total diffamierend, widerlich sind und die Frauen wirklich, wirklich kränken und verletzen, dass sowas im Netz steht und dass wir mit Morddrohungen bezogen werden. Da muss der Staat mal irgendwie Farbe bekennen. Das geht einfach nicht. Der sollte mal die Ärzte schützen und die Frauen und nicht radikale Fundamentalisten.
Es sind ja nämlich meistens dann diese sogenannten Lebensschützer, aus deren Kreisen dann die Anzeigen gegen Ärztinnen und Ärzte kommen, die über Schwangerschaftsabbrüche informieren und die anbieten. Und dieser Reformvorschlag, das nennt sich ja auch so ein bisschen was mit Rechtssicherheit. Inwiefern würde die Reform da eine Sicherheit vor solchen Klagen bieten?
Oder gar nicht. Also es ist ja ganz klar, dass es, also meine Homepage wird weiter verboten sein. Das, was ich gemacht habe und ich habe sachlich informiert, das haben alle Gerichte bisher festgestellt, dass Frau Hähne sachlich und seriös informiert hat. Das ist also keine Werbung, wie es dann immer behauptet wird. und wie der Paragraph sich ja in der Überschrift nennt, das haben die Nazis ja extra so gemacht, damit sie eben die Leute in die Lager stecken konnten, bevor die überhaupt einen Abbruch gemacht hat. Wenn die nur gesagt haben, wir machen Abbrüche, konnten die schon verhaftet werden. Und dafür ist der Paragraph mal geschaffen worden und der soll bestehen bleiben. Das ist die Rechtssicherheit. Die Rechtssicherheit bleibt, dass nach wie vor diese Abtreibungsgegner auf der Suche nach Informationen im Netz Ärzte anzeigen werden. Das bietet jetzt gar keinen Schutz.
Diese gesellschaftliche Debatte um den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch, diese Debatte, die gibt es ja schon seit Monaten und viele Stimmen fordern auch die Abschaffung des Paragraphen. Und während diese Debatte läuft, wird aber auch vermeldet, dass aufgrund der Urteile, wie auch gegen Sie etwa, ÄrztInnen abgeschreckt sind, Informationen über Schwangerschaftsabbrüche aus dem Netz zu nehmen und die Möglichkeiten dann sich über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren oder einen Abbruch in der Region, in der betroffene Personen leben, vornehmen zu lassen, schwindet. Wie sehen Sie da den Zusammenhang? Sehen Sie da irgendwie auch Fortschritte, die durch diese Debatte sozusagen in die Öffentlichkeit kommen? Oder ist das einfach nur ein Nachteil für ÄrztInnen?
Ja, also diese Entwicklung, die ist ja schon länger so gegangen und ich glaube gerade Menschen in den neuen Bundesländern, für die ist es überhaupt gar nicht verstehbar, weil die ja mit einer Fristenregelung seit 72 gelebt haben und dann diese Einschränkungen in Kauf nehmen mussten und die Rechte der Frauen, die es in der DDR an dieser Stelle gab, ja, die sind ja verloren gegangen. Und da waren eben auch viele Ärztinnen, also die das überhaupt nicht verstanden haben. Ne? Viele, die angezeigt worden sind, ja hunderte von Ärztinnen und Ärztinnen angezeigt worden, die haben ja gar nicht begriffen, wo da das Verbrechen sein soll. Das versteht ja kein Mensch, wo das Verbrechen sein soll, wenn ich sage, ich mache Schwangerschaftsabbrüche, ja, wenn das ja gesetzlich doch geregelt ist und ich mich an die Regeln halte. Und diese Situation haben wir nicht so ganz wahrgenommen und die hat insgesamt über die Jahre dazu geführt, dass Ärzte mit dieser Stigmatisierung halt einfach nicht umgehen möchten und dann, man verdient auch nicht viel daran, ja, es immer weniger gegeben hat, die es machen. Und jetzt durch diese Debatte, die da angestoßen worden ist, ist ja vieles schon in Gang gekommen. Ja, zum Beispiel, dass Studentinnen dafür gesorgt haben, dass es in die Medizinerausbildung kommt und dass eben jetzt klar geworden ist, es muss Nachwuchs geben und es haben sich zum Glück bei mir zum Beispiel jetzt schon 3 junge KollegInnen gemeldet und wollen Schwangerschaftsabbrüche lernen und wollen es später auch machen und ich finde, das ist wenigstens ein Hoffnungsschimmer am Horizont. So.
Gerade auch die Ausbildung oder halt die Erlernung von Schwangerschaftsabbrüchen, das ist ja auch ein Thema, das jetzt mehr in die Öffentlichkeit gerückt wurde, sodass erstmal auch bekannt wurde, dass nur wenige Kliniken diese Abbrüche anbieten und dass in der Ausbildung von ÄrztInnen die Abtreibung kaum eine Rolle spielt. So hatten wir etwa aus Halle, dass angehende ÄrztInnen nicht erlernen konnten, wie ein Abbruch vorzunehmen ist. Das Uniklinikum zeigt sowas einfach nicht und auch gerade in der Tageszeitung Zeit findet sich ein Artikel, in dem es darum geht, dass Medizinstudierende in ihrer Freizeit an Papayas üben, wie man Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Wie kann das eigentlich sein? Können Sie das so bestätigen?
Ja, das kann ich so bestätigen, aber da ist jetzt viel passiert. Also, ne, weil gerade jetzt auch Studierende kommen und sagen und das Thema einfach an die Unis bringen. Ist auch ein Artikel in Heidelberg jetzt neulich veröffentlicht worden, wo eben auch die Situation so ist, dass es im Grunde nicht gemacht wird und Studierende da den Finger jetzt reinlegen. Genau, das ist ja, da passiert jetzt was. Es hat aber auch den Fall gegeben, ja, ich weiß, dieses Leipzig oder Dresden irgendwo, wo ein Dozent halt eben das in der Vorlesung oder im Seminar behandelt hat und gleich eine Anzeige bekommen hat. Das ist natürlich Blödsinn, weil der ja in dem Moment nicht an den Abbrüchen Geld verdiente. Das Verbot, das Informationsverbot gilt nur für die, die an den Abbrüchen Geld verdienen. Wenn jetzt ein Dozent an der Uni lehrt und über Schwangerschaftsabbrüche referiert, dann fällt er nicht unter den 219a, aber er ist von Studierenden angezeigt worden. Und das führt unter anderem dazu, dass Dozenten dann quasi über ethische Aspekte reden, aber nicht über die medizinischen Tatsachen des Schwangerschaftsabbruchs und den Leuten quasi das nicht beibringen, aus Angst Anzeigen zu bekommen. Und das muss natürlich aufhören. Ja.
Frau Hinnel, was braucht es in der Debatte Ihrer Meinung nach?
Es müssten diese Fake News aufhören, dass immer noch von Werbeverbot gesprochen wird, ja, dass immer noch gesagt wird, das dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Wir wissen, dass Schwangerschaftsabbruchzahlen nur über legale Gesetze, über Zugang zu Verhütungsmitteln, eine kinderfreundliche Gesellschaft und Gleichberechtigung zu erreichen sind. Das sind alles wissenschaftlich nicht erwiesene Argumentationsstränge. Das geht nur darum, um Ärztinnen und Frauen zu diffamieren. Und das wäre schön, es würde aufhören. Es wäre einfach eine Versachlichung und dass es einfach wissenschaftlicher diskutiert wird und fairer gegenüber den Frauen. Das wäre wünschenswert. Ich sehe da im Moment, da sehe ich wenig Hoffnung. Aber ich merke, dass die Bevölkerung und die Presse und ganz viele Teile der Gesellschaft an einer fairen und inhaltlich guten Diskussion interessiert sind und damit quasi Frauen den Weg bereiten zu ihren Rechten und zu ihrer Würde.